da ist ein Markt, der eigentlich gar nicht mehr den Menschen benötigt, um das Geschäft zu tätigen. Und obwohl das so ist, ich sag mal, das schwankt immer so ein bisschen, aber circa 89% aller Immobilientransaktionen mit einem Immobilienmakler gemacht werden.
Herzlich willkommen, Sebastian, heute zu meiner neuen Folge Different. Ich selber bin Stefan Luther, Co-Gründer und Geschäftsführer von eTribes. Und es geht bei meinem Podcast immer um das Thema Different, um ganz besondere Menschen, ganz besondere Geschäftsmodelle, ganz besondere Betrachtungsweisen. Heute bei uns geht es um die Themen Menschen und Daten. Und da freue ich mich sehr auf den Austausch mit eben Sebastian. Und bevor wir aber tiefer einsteigen, Sebastian, herzlich willkommen. Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Stefan. Ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile und haben ja immer wieder auch gelegentlich Austausch miteinander. Ja, wer bin ich? Also ich bin Vollblutunternehmer, sag ich immer sehr gerne, weil ich einfach wahnsinnig neugierig bin, so diese ganze Entwicklung von Unternehmen, von Menschen, von Digitalisierung, wie kann man das alles sinnvoll miteinander verknüpfen so. Und das hat mich dazu geführt, dass ich heute in zwei Bereichen aktiv bin. Einmal bin ich Gründer und Geschäftsführer von Wachstumslotsen. Das ist ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Unternehmen dabei zu helfen, die in einer speziellen Wachstumsphase sind. Die Amerikaner sagen immer No Man's Land dazu. Das sind Unternehmen, die meistens so zwischen 20 bis 100 Mitarbeiter haben, entweder im Startup-Bereich oder auch etablierte Unternehmen, die lange Jahre am Markt sind und einfach ein gewisses Wachstumslevel erreicht haben. Und ich glaube, wir kennen es ja alle, dass da kommt man dann irgendwann so hin, wo man merkt, das geht nicht mehr so weiter, man brennt aus, Kunden verändern sich, Ansprüche verändern sich, Mitarbeiter stellen vielleicht auch andere Ansprüche und ähnliches mehr. Also dieses Plateau zu verlassen, um nachhaltig und fokussiert zu wachsen, fällt eben vielen sehr schwer. Und ich habe so durch meine weltweiten Reisen einfach die ganzen Jahre und Geschäftsaktivitäten einfach gemerkt, dass hier im europäischen Raum das viel zu wenig Beachtung findet, aber ein Wahnsinnspotenzial drin liegt. So. Da werden wir sicher heute auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und der zweite Arm, wo ich aufgrund langjähriger Berufserfahrung auch immer noch aktiv bin, ist so der ganze Immobilienbereich. Da bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen vor über 16 Jahren und war da sehr aktiv weltweit, habe da auch große Marken wie Engel Völkers und Remax unter anderem dabei begleitet, große Wachstumsstufen global hinzulegen, in neue Märkte reinzugehen, neue Geschäftsmodelle auch zu entwickeln. Und bin da heute auch noch sehr aktiv, sowohl in so Beiratsfunktionen im Startup-Bereich, wo es sehr stark um PropTechs geht. Aber auch, ja, mich fasziniert das Thema einfach nach wie vor immer noch sehr, weil ich da ein gigantisches Potenzial sehe und es ja doch irgendwie auch mal eine hohe Emotionalität hat mit dem Thema Wohnen oder Arbeiten auch zu tun hat, ja, so Gebäude und Immobilien. Und da auch das Thema Daten eine sehr, für mich einfach sehr spannende Einblicke bietet und Potenziale.
Ja, das glaube ich. Und gerade über den zweiten Arm haben wir uns damals kennengelernt. Es ging bei Engel und Völkers noch darum, einen Online-Shop für euer eigenes Merchandise zu machen. Das heißt, wie bekommt der Engel und Völkers Makler eigentlich so sein Regenschirm mit dem Engel und Völkers Logo da drauf? Das war sehr schön. Und dann bist du weitergewandert zu eben Remax, wie du gesagt hast. Und erinnere ich mich auch an einen Call, wo du gesagt hast, ihr arbeitet an einer Datenplattform, weil ihr eben glaubt oder auf der Welt nicht, da wird halt aktuell noch nach Kriterien gesucht wie Quadratmeter und Preis einer Wohnung oder sowas, weniger nach den eigentlichen Lebensbedürfnissen. Ist ein Kindergarten in der Nähe, ist ein Spielzeug, ist ein Spielplatz in der Nähe, kann ich mit dem Hund rauslaufen und so weiter. Und das war echter Gamechanger für mich im Kopf zu sagen, ja geil, mega cool, ne? Also total super. Ist diese Plattform eigentlich jemals entwickelt worden und an den Markt gegangen oder in gewissen Teilen?
Also die ist entwickelt worden. Ich war da sehr aktiv und auch so aus der konzeptionellen Idee heraus extrem tief involviert, weil ich auch noch eine größere Vision dahinter sehe als die meisten dahinter sehen. Also vielleicht mal kurz zusammengefasst, die Idee dahinter war folgende. Bei RE/MAX, also die sind ja der weltweit größte Immobiliendienstleister, haben, glaube ich, auch 130.000 Mitarbeiter circa weltweit, kommen aus einem sehr klassischen Immobilienvermittlungsgeschäft. Und da ich ja ein Kind bin, was sehr fest daran glaubt, so dass man einfach immer sein Gegenüber, dem Kunden, einfach sehr genau zuhören sollte und auch gucken sollte, was kann ich eigentlich tun, um da einen Mehrwert zu liefern, fand ich halt einfach immer diese klassische Verhaltensweise, ich sorge für eine Maklertätigkeit, um eine Immobilie zu vermitteln, fand ich mal ein bisschen dünn, weil es einfach nur aufgrund einer Informationsasymmetrie häufig irgendwie so eine Daseinsberechtigung vielleicht für einen Makler gibt. Das ist ja wie so eine Hassliebe fast schon so ein bisschen, weil man muss viel Geld bezahlen und weiß häufig nicht wofür. Und in vielen Fällen auch zu Recht. Also da wird einfach, muss man sagen, es wird viel Luft ausgespart. Und ich habe eben auf diesen ganzen Geschäftsaktivitäten, weil ich auch viel in Nordamerika unterwegs war und dort auch gearbeitet habe und auch mit Startups vor allem zusammengearbeitet habe, die sind ja dort auch in dieser Branche sehr, sehr, sehr weit vorne raus im Gegensatz zu uns. Und es gibt dort ein ganz anderes System, wie dort Immobilientransaktionen stattfinden. Und zwar nennt sich das MLS, also Multiple Listing System. Das ist eine Plattform, die ist immer lokal oder regional, also nehmen wir mal an New York jetzt mal als Beispiel. Da sind alle Immobilienmakler, egal von welcher Firma oder von welcher Brand, haben wie eine Art Zwangsmitgliedschaft in diesem Real Estate Board. Und dieses Real Estate Board hat eben dieses MLS-System, wo jeder verpflichtet ist, also da gibt es dann wirklich auch ganz strenge Regularien. Wenn man die verletzt, fliegt man da auch raus, kann dann nicht mehr seinem Beruf nachgehen und ähnliches mehr. Das sieht eben unter anderem vor, das ist so die Kernidee, dass du innerhalb von 24 Stunden, wenn du mir jetzt dein Haus geben würdest, weil du sagst, verkauf mir das mal, dass ich das dann auf diese Plattform stellen müsste. Die Folge ist, jeder der Immobilienmakler hat da auf diese Daten Zugriff. Und kann seinen Kunden wiederum auch diese Immobilien anbieten. Das heißt ja also im Sinne der Markttransparenz, das fand ich total spannend und das machen die schon seit Jahrzehnten. Also das ist jetzt keine neue Entwicklung, sondern das ist eigentlich schon so ein angestaubtes, also die Systeme sind auch wirklich nicht neu und also da ist viel, viel Potenzial, um das auch nochmal zu disrupten dort. Aber die Grundidee zu sagen, wenn du ein Haus suchst und du möchtest gerne, dass ich dein Immobilienmakler bin, kann ich dir 100% oder nahezu 100% Transparenz geben und die wirklich perfekte Immobilie anbieten, die ich selber gar nicht im Angebot habe, sondern über diese Plattform die Daten ziehen kann. So.
Aus der kundenzentrischen Betrachtung tatsächlich eigentlich, also wirklich kundenzentriert, ne? Und auch so ein bisschen aus dem Maklerbusiness, wie ich es mir früher vorgestellt habe. Ich suche mir einen Menschen aus, den ich sympathisch finde, über Kontakte, wie auch immer. Und diese Person hilft mir dann letzten Endes halt beim Suchen. Aber die Realität halt heute ist, ich habe mich bei diversen Immobilienportalen angemeldet, kriege eine datenbasierte Push-Notification und ja, und denke mir, oh Mist, hier ist ein, ich freue mich über die getaggt sind von privat, weil dann weiß ich, spare ich Geld, muss ich keine Provision bezahlen und irgendwo ist dann da ein Logo drauf, ach Mist, Makler, weil dann, der wird sowieso nichts machen, weil entweder es passt und dann verhandle ich irgendwo oder bin ich bereit, den Preis zu zahlen. Selbst das ist ja heutzutage in unserem Immobilienboom auf jeden Fall in der Hamburger Gegend ja eigentlich noch so, dass es um viel mehr gar nicht geht. So, ne? Preis, Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und eher Rationalität, anstatt zu überlegen, ist da ein menschlicher Service-Dienstleister, der tatsächlich versteht, brauche ich jetzt ein Haus, eine Wohnung, ein großes, ein kleines und in welcher Lage sollte ich eigentlich sein? Schade eigentlich, dass das in Europa tatsächlich nicht bisher noch nicht so richtig durchgedrungen ist.
Wobei ich vermute, und das ist ganz spannend, wenn man mal global anschaut und auch in Europa, wo sich das gerade hin entwickelt und auch mit was für einer Geschwindigkeit und wo auch, wie in vielen anderen Bereichen, auch Corona ein interessanter Beschleuniger ist dort, ja. Weil das Spannende ist, und das habe ich so mitgenommen aus Nordamerika eben auch. Dort hast du eine sehr interessanten Case, dass nämlich eigentlich alle Daten frei verfügbar sind. Also das heißt, als Kunde du gar nicht auf einen Dienstleister wie einen Immobilienmakler angewiesen bist mehr, weil du vollständig digital und autonom sowohl suchen, Transaktionen durchführen kannst und ähnliches mehr. Und zwar auch mit allen Detailinformationen wie oft wurde die Immobilie in den letzten 10 Jahren verkauft, wie war die Preissteigerung dort, dann verknüpfen die das zum Teil eben auch mit Kriminalitätsrate und ähnlichem mehr. So, also wirklich relevante Informationen, wo ich sage, die sind für mich vielleicht wichtig, weil ich eine Familie gründen will und schauen will eben auch, oder was du sagtest, eine Infrastruktur zum Beispiel für Kinder. Und das ist so etwas, da habe ich lange für gebraucht zu verstehen, da ist ein Markt, der eigentlich gar nicht mehr den Menschen benötigt, um das Geschäft zu tätigen, weil es dort eine hohe Transparenz und auch eine sehr gute Datenqualität gibt, eine frei verfügbare. Und obwohl das so ist, dort, ich sag mal, das schwankt immer so ein bisschen, aber circa 89% aller Immobilientransaktionen mit einem Immobilienmakler gemacht werden. Also das heißt, die Leute entscheiden sich freiwillig, weil dort ist es auch so, durch dieses Kooperationsprinzip, also wenn ich suche, suche ich ja den Makler meiner Wahl, den ich wirklich vertraue, weil ich sage, Mensch, der Stefan, das ist einfach jemand, ich habe das Gefühl, mit dem kann ich durch dick und dünn gehen, das ist einer, der kennt den Markt hier sehr gut, wo ich wohne oder hinziehen will. Und mit dem kann ich auch gut zusammenarbeiten, weil der hat auch ein gutes Netzwerk, von dem ich zum Beispiel profitieren kann. So. Und dann weiß ich aber auch, ich muss dich ja im Zweifel bezahlen, weil ich dich ja beauftrage. So. Dadurch, dass du jetzt aber ja den Zugriff zu 100% der verfügbaren Daten im Markt hast, kannst du wiederum aber mir natürlich auch echte Mehrwerte stiften. Und so kommt das, glaube ich, dort auch zustande. Und nur um mal den Vergleich zu geben, wenn man das mal mit Deutschland sieht, also, oder auch in Europa, da liegt so ungefähr, also ich sag mal, mal mehr, mal weniger, aber eigentlich maximal 50% aller Immobilientransaktionen werden mit Immobilienmaklern gemacht. Und das Image ist auch deutlich, deutlich schlechter, weil man immer das Gefühl hat, die verlangen nur Geld, bringen aber keinen Service. Und in Nordamerika ist es so, wenn du dort mit Kunden sprichst, auch institutionelle, also die wirklich viel, viel Geld regelmäßig in Immobilien ausgeben, die sagen auch, also ich liebe es, einen Makler zu bezahlen, weil ich auswählen kann, dass ich den Besten nehme, der zu mir passt, und dann zahle ich gerne sogar Geld, weil der macht einen super Job für mich.
Also, was wir ja aus der Geschäftsmodellrichtung ja in diversen Bereichen sehen, ist, die hoch bewertesten Unternehmen sind in der Regel die, die sehr skalierbar sind, sehr datengetrieben, sehr, sehr digital. Das heißt, auch da, wenn man das mal wirklich auf den Punkt bringt, bräuchte man wirklich keine Makler, wenn man sogar, ich weiß nicht, braucht man in den USA einen Notar, um irgendwas
Ja,
braucht man auch.
wobei auch da gibt es ja interessante Entwicklungen, also Stichwort Blockchain. So, also ich war da auch bei vielen unternehmerischen Experimenten dort tatsächlich auch zugange mit und habe da mitgearbeitet, wo dann auch erste Immobilien komplett über Blockchain abgewickelt wurden und ähnliches. Also da steckt ein gigantisches Potenzial, aber Stand heute ist in den meisten Ländern dieser Welt ist das tatsächlich notwendig, ja.
Okay, aber theoretisch könnte man ja selbst diesen letzten Punkt des menschlichen Zutuns eigentlich auch noch wegdigitalisieren, Beispiel Blockchain, ne? So. Das heißt, dieser Markt kommt irgendwo aus einem total manuellen, weil bin gut vernetzt, Internet gab es noch nicht, habe ich Dinge vermakelt. Jetzt eine komplette Markttransparenz von digitalen Daten. Ich gebe mein Suchprofil ein, ein bisschen KI würde mir sogar noch sagen, Stefan, du brauchst nicht das Haus, sondern am liebsten wirklich das, weil ich kenne dich besser als du selbst und Blockchain-Transaktion und zack, habe ich mir ein Haus und Grundstück gekauft. Und trotzdem, und damit wäre es wahrscheinlich wirklich aus dem Aktienmarkt eine mega profitables, also hoch bewertetes Geschäftsmodell, wenn man das alles hat. Und jetzt, das heißt, die Maschine und die Daten haben eigentlich den Menschen überholt. Und jetzt gibt es einen Immobilienbereich, wo es dann tatsächlich sogar wieder umkehrt. Das heißt, der Mensch setzt sich oben drauf und macht sich sozusagen die Daten zum Mittel, zum Zweck. So, spannend. So, ne? Weil das ist ja so eine Betrachtungsweise, die du ja auch hast. Das heißt, was passiert eigentlich aktuell? So aus der Historie, da gab es nur Mensch, jetzt gab es ganz viel Internetdaten und Maschinen und nach wie vor versucht ja jeder alles zu digitalisieren, was eigentlich da ist. Aber jetzt in dem Bereich haben wir ein wunderschönes Beispiel für, ist gar nicht kundenzentrisch. Also, weil das bringt es ja wirklich nochmal auf den Punkt. Ein Kunde ist sogar bereit dafür, einen Makler zu bezahlen, weil er da drin einen Mehrwert sieht. So, das ist
Ja. Und das
untypisch
ist,
für die Betrachtung.
also das ist ja wirklich spannend, weil ich ja viele Jahre und ich habe ja damals auch bei Engel & Völkers angefangen, das ganze Thema Digitalisierung, wo das eben aufkam, wo wir beide uns ja auch kennengelernt haben, wo wir erste kleine Schritte unternommen haben, dann eben auch mal zu gucken, wie kann man die aufkeimende Digitalisierung, da kam ja auch das iPad gerade raus zum Beispiel, also wie kann man so etwas zum Beispiel auch sinnvoll nutzen? Wir haben auch damals schon erste Überlegungen gehabt, so wo es Virtual Reality noch gar nicht richtig in einer einfach nutzbaren Form gab, wie so etwas für Immobilien einen Mehrwert stiftet, wenn ich durch eine Straße laufe und dann quasi in verfügbare Immobilien reingucken kann. Ja? So. Und jetzt Achtung, das ist ja das Spannende, wenn ich das auf einmal in Verbindung mit einer Datenquelle habe, wo ich wirklich komplett verfügbar den gesamten Markt, also wenn du weißt, du willst eigentlich in einer bestimmten Straße wohnen, weil es einfach so schön ist da, und du würdest dort 100% des verfügbaren Bestandes auf einmal sehen können. Und ein Makler unterstützt dich dabei eben auch, die Spezifika, die eben die Daten mit sich bringen, die du aber vielleicht gar nicht interpretieren kannst oder willst auch, dich dort durchzuführen und auch entsprechend deiner Bedürfnisse, weil er eben sehr mensch- und kundenfokussiert ist und aber im Hintergrund diese große Power aus Daten und Tools hat, mit denen er für dich eben Mehrwert stiften kann. Das ist halt so eine spannende Kombination, weil ich sag mal so vor 5 Jahren, 5, 6 Jahren ungefähr, war ich viel in den USA dann auch auf so Branchen-Events zum Teil so Keynotes gehalten habe und da wurde man immer in den Schatten gestellt, weil alle mal gesagt haben, der Makler ist tot so. Es wird nur noch Daten, es wird nur noch Digitalisierung geben, und auch künstliche Intelligenz. So, das war so ein bisschen so lange ein ganz, ganz großer Trend. Und das ist nie eingetreten und dann ist irgendwann genau das Gegenteil entstanden, dass man gesagt hat, ein Makler, der das sich zunutze macht, also die Digitalisierung wirklich und die Potenziale, die die Daten dahinter liegen, auch eben schaffen, das für mich zu nutzen, um so ein, ich nenne es mal, Local Hero zu werden, eben ein anfassbarer, mit Emotionen behaftetes Wesen so, das ist das, was Menschen wollen, weil machen wir uns nichts vor, das sind alles natürlich auch so Entscheidungen, zumindest hier in Europa, die man ja nicht allzu oft in seinem Leben macht, hochkomplex sind. Hohe Risiken dahinter stecken auch, Finanzierungsthemen auftauchen. Und das fand ich eben so spannend. Und das ist auch die Vision, die ich ja dahinter sehe, gar nicht mal nur, dass Makler miteinander kooperieren, sondern wenn wir uns mal überlegen, die Daten bekommen eine, gehören der Gesellschaft, also der Gesamtgesellschaft vielleicht irgendwann und können eben genutzt werden, auch um Weiterentwicklung von Städten zum Beispiel, Infrastrukturentwicklung auch genutzt zu werden. Ja. Also, dass man eigentlich sagt, erste Stufe, man baut mal diese Industry, diese Immobilienvermittlung damit auf ein professionelles Level. Die zweite Stufe aber zu sagen, man ist wirklich ein, ja, Visionär, man kann damit Visionär eben auch unterwegs sein und sagen, die bekommen einen Wert, diese Daten, die eben auch einen gesellschaftlichen Nutzen am Ende stiften können. Natürlich auch am Ende vielleicht gegen Geld, aber dass man eben auch sagt, wie jetzt zum Beispiel Wetterereignisse verändern sich, wie kann man das eben zusammenbringen und daraus auch Prognosen ableiten zum Beispiel. Oder eben auch, dass zum Beispiel bestimmte Wohnformen sich verändern werden, dass man eben auch sagt, das ganze Thema Absicherung der Häuser vielleicht auch durch entsprechende Policen oder ähnliches. Also, dass man gar nicht mehr auf eine Immobilientransaktion guckt, sondern eigentlich auf so ein Lifecycle-Partnership, nenne ich das mal. Und das finde ich halt total spannend, weil dann ist man so völlig weg. Ja, da ist halt ein Makler, der will schon kurz mal eine Transaktion durchführen, damit er dann Geld bekommt. So, jetzt mal salopp gesprochen. Hinzu, ich schaffe echten Nutzen und baue auch so eine Sogwirkung für den Kunden auf, wo der sagt, Mensch, der Stefan, das ist echt einer der, das ist echt so eine Vertrauensperson geworden. den rufe ich auch 10 Jahre später noch. Und der klingelt auch einmal im Jahr am Geburtstag durch und fragt mich, ob ich noch glücklich bin in dem Haus, was er mir vermittelt hat. Und nimmt mich auch an die Hand und es kann auch durch sein Netzwerk beratend tätig sein und sagen, pass mal auf, aufgrund der Daten entwickelt sich dort gerade interessante Investitionsmöglichkeiten, wenn du Lust hast, da auch was zu machen oder interessiert bist an diesem Thema Nachhaltigkeit, dass man dort also wirklich ein Mehrwertgenerierer wird, ganz weit weg von, ich bin für die Immobilientransaktion zuständig nur.
Ich persönlich würde ja total gerne meine Daten, also würde mich irgendeine Plattform fragen, möchtest du nicht lieber About You noch mehr Daten teilen? Würde ich wahrscheinlich sagen, ja, weil dann kriege ich irgendwie noch coolere Klamotten irgendwie empfohlen. Ja. Ich finde es super.
Ich übrigens auch, nur so nebenbei, also jetzt natürlich selektiv, aber wenn ich genau so gefragt werden würde, weil ich da auch einen Mehrwert für mich dahinter sehe, es wird ja quasi mir untersagt überhaupt, das ist ja das Fatale daran, auch diese Art von Daten zu teilen. Also zumindest nicht in der Transparenz und dieser Mehrwertorientierung, sondern es ist ja wie immer so ein Stoppschild, was einem, wenn ich eine neue App geladen habe, so nach dem Motto, sag bloß nein, dass du deine Daten teilen willst, ja?
Ja,
so,
ja, richtig.
Von der Botschaft.
Und manche Plattformen, jetzt schweifen wir kurz ab, aber manche Plattformen fragen halt eher subtil, ne? Also Amazon kriegt halt irgendwie mit, okay, ich habe da ein Kind und jetzt möchte es aber auch gerne nochmal das Geburtsdatum. So, ja, dann kriegst du vielleicht noch, also die Mehrwerte werden einfach nicht kommuniziert. So, ne? Also es wäre völlig fein, wenn einmal ganz klar, sag mir nochmal, wie dein Kind heißt und wann es geboren ist, hast du Folgendes davon zukünftig. Empfehlungen, Preisvorteile, was auch immer so. Ne? Aber ich finde, es ist zu subtil, nicht klar genug, so das Daten abzufragen. Aber dann erst nochmal so zurück. Erstmal muss ich halt, wie gesagt, ein bisschen Vorschuss, Vertrauen und so weiter da reingeben. Aber jetzt im Immobilienbereich gibt es ja sogar schon, oder kannst du sagen, aus dem Immobilienbereich in den USA, es hat sich sogar schon rechnerisch bewiesen. So, also dass man dem Makler in Deutschland sagt, guck mal, ja, man muss Daten teilen, vertraue das dem Geschäftsmodell, weil hier hat man über die 10 Jahre gesehen, verdienst du am letzten Endes oder sind die Mehrwerte für dich monetär, für deinen Kunden tatsächlich auch noch da?
Ja, also die gibt's, also das ist ja auch mein innerer Antrieb, obwohl ich eine sehr, sehr starke Kundenzentrierung habe, weil ich sage, der Ursprung, der Quell muss immer eigentlich im Kunden liegen und ich gehe da sogar so weit, dass auch als Unternehmer, auch ein Mitarbeiter, auch ein Dienstleister, mit dem ich zusammenarbeite, am Ende für mich eine Art Kundenverständnis mitbringt. Ja? So, also ich den als Kunden empfinde, auch wenn vielleicht das ein Angestellter von mir ist. So. Weil ich einfach tief und fest daran glaube, du verhältst dich anders, wenn du eine Art Kultur schaffst, wo du mit einer unternehmerischen Denkweise an die Themen herangehst. Und was da jetzt eben spannend ist, also das sind zwei Effekte, woran man das zum Beispiel jetzt mal konkret bei Immobilien in den USA messen kann. Das eine ist, du kannst eben sagen, wenn du deine Daten nicht, wenn du die Möglichkeit hättest, in den USA auch zu verweigern, deine Daten zu teilen, was ja nicht geht, weil du ja eine Art Zwangsmitgliedschaft hast in diesen lokalen Maklernetzwerken, in diesen MLS-Plattformen. Aber nehmen wir mal, es wäre so wie in Deutschland, ich kann hier als Eigenbrötler irgendwie eigenständig unterwegs sein, dann hast du halt, gibt es zuverlässige Daten, je nachdem wie gut du bist, aber sagen wir mal, viele sind schon zufrieden, wenn die 3 Immobilien im Jahr verkaufen. So. Und wenn du es mal auf Deutschland überträgst, das ist ganz häufig, sind viele schon froh, wenn sie das schaffen. Der überwiegende Teil kratzt da wirklich ganz unten eigentlich. Und es ist nachweislich, auch Daten außerhalb der USA, also auch in Europa, wo es gibt ja sehr innovative Länder, wie zum Beispiel Estland auch, also die ganzen baltischen Staaten, wo die damals in dem Umbruchssituation die Chance genutzt haben, über Daten und Digitalisierung, also hochspannende Geschäftsmodelle zu bauen. So, sowohl im Immobilienbereich als auch darüber hinaus, also alles, was so mit dem Thema Transaktion, Blockchain auch zu tun hat. Dann kannst du nämlich sagen, dass auf einmal, wenn ich kooperiere mit anderen Immobilienmaklern, was damit einhergeht, ich muss meine Daten teilen, das ist ja quasi das Versprechen dahinter, dass dann im Schnitt du anstatt 2 oder 3 Immobilien auf einmal im Durchschnitt 10 bis 30 Immobilien pro Jahr verkaufst. So, Klar, jetzt teilt man ja, wenn man mal sagt, so ein Provisionsmodell, was dahinter steckt, das ist jetzt erstmal das Maß der Dinge, hast du unterm Strich immer noch sehr viel mehr Geld verdient. So. Du hast auch sehr viel schneller, bekommst du ja auch Geld, weil ja von dem Punkt, wo ein Interessent auf dich zukommt, bis zu dem Verkauf, wir über ein ganz kleines Zeitfenster reden, weil ja immer Angebot und Nachfrage bestmöglich zusammenkommen. So. Das ist mal der eine Punkt. Und der zweite, und den finde ich ja noch viel, viel spannender, weil ich immer so denke, was könnte man eigentlich noch daraus machen? Dass die, die so unterwegs sind, meistens auch angefangen haben, in der Positionierung gar nicht mehr als Immobilienmakler aufzutreten. Also die nutzen das als Vehikel nur noch. Sondern was die machen, ist, die durch Kooperationen die Menschen, andere Unternehmen mit auf ihre Plattform holen quasi. Die sitzen auch physisch manchmal mit in dem gleichen Gebäude, in den gleichen Räumen und bieten da in eine Wertschöpfungskette an, die weit über diese Immobilientransaktion hinausgeht. Und da partizipieren die halt permanent dran. Also das heißt, für ihre Kunden schaffen die ganz andere Mehrwerte, weil die mit sehr viel mehr Kundenkontakten zu tun haben, logischerweise. Und verdienen am Ende sogar auch noch mehr Geld dadurch. Und die Kunden sind glücklicher, weil die sagen, wenn ich dahin gehe zu dem Stefan, das ist wie ein Powerhouse quasi. Also alles, was mit Leben und Immobilie zu tun hat, wird da abgedeckt. Und die haben immer die besten Leute dafür am Start. Sie können nicht selber alles gut, aber sie haben immer die besten Leute, die sie dazu holen und das unter ihrer Marke eben mit anbieten können, wo ich ein Vertrauen genieße. Hm.
Ja,
und das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, wo man sagt, also ich als Privatkunde, ich würde mir 10 Finger danach lecken, wenn es sowas geben würde. Und ich wäre bereit, weiß nicht, wie viel Geld zu zahlen, weil auch alles, was damit einhergeht oder in Zukunft auch relevant wird, ich ja immer darüber abwickeln könnte quasi, weil ich immer den Partner meines Vertrauens quasi habe.
Ja, wie, was glaubst du, ist da der Erfolgsfaktor, an diese Stelle zu kommen? Ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, ich habe zwei Bilder im Kopf. Entweder ich kraxel den Berg hoch, also damit mit, ich optimiere das Immobiliengeschäft, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, sehe aber den Gipfel noch, also stoße erstmal bis an die Wolkendecke und sozusagen da bin ich am Durchoptimieren angekommen, stoße durch die Wolkendecke und denke mir, boah krass, hier oben gibt's ja ganzes Gebirge sozusagen von neuen Möglichkeiten. Ja. Das oder wie in so einem Computerspiel, ich hustle mich erstmal bis zum Ende des Level 1, so optimiertes Immobiliengeschäft und dann komme ich plötzlich mit einer Superpower in das Level 2, wo ich dann in das Servicegeschäft sozusagen einsteige.
Ja.
So, ne? Aber wer ist die Wolkendecke oder wer ist eigentlich der oder diejenige, die mich oder das mich von einem ins nächste Level bringt? So. Also es passiert ja nicht automatisch, sondern muss es Vorreiter geben, muss das, ist das auch wieder menschlicher Natur, ich glaube schon, aber ja genau, wer ist der Trigger dafür? Also wer sagt irgendwann, gib dich damit zufrieden, es ist zu Ende optimiert, jetzt haben wir endlich Zeit, in echt Mehrwert-Stories zu denken. Ja. Was denkst du, was braucht man dafür?
Also aus meiner bescheidenen Erfahrung würde ich ja sagen, als sehr digital denkender Mensch, es braucht die richtigen Menschen dafür. Ja? Es klingt so banal, aber ich glaube, das ist etwas, und zwar auf beiden Seiten, also es braucht ja auch auf Kundenseite, man traut sich ja gar nicht, so etwas sich zu wünschen oder zu denken überhaupt, weil die Realität und die Erfahrung, die man bisher gemacht hat, ja ganz anderer Natur sind. So. Also wenn du jetzt auf die Straße gehst und sagst, was wäre Ihr größter Wunsch, so beim Thema Immobilienvermittlung zum Beispiel, würde ja nie jemand so etwas äußern, weil man es gar nicht wagen würde, weil man denkt, das kann gar nicht möglich sein, weil es ja gar keiner anbietet.
Ja.
Und man ist aber so frustriert eben. So, also, das heißt, da so ein bisschen diese Entwicklung auch, das mal schmackhaft zu machen, so etwas sichtbar zu machen, aber ich glaube vor allem die richtigen Leute, die in dieser Branche für Veränderungen sorgen. Und da ist eben, also bin ich inzwischen auch sehr fest überzeugt, witzigerweise, wie in vielen anderen Branchen eben auch, kommen die selten aus der Branche selbst, sondern meistens von außen. Mit einem tiefen, tiefen Kundenverständnis. Und wenn du mal schaust, also da gibt es zum Beispiel auch, also es gibt ganz spannende Ansätze, wenn man mal im klassischen Maklergeschäft zum Beispiel unterwegs ist, da gibt es einen Anbieter, ein Netzwerk, die nennen sich eXp. Die gab es vor 5 Jahren noch gar nicht. USA gestartet. Und die haben zum Beispiel gesagt, mit einem ganz anderen Background eben auch, wir denken das Geschäft einfach mal komplett anders. Wir bauen eine leistungsfähige Plattform auf, die das Thema Technik, Digitalisierung und Daten in den Mittelpunkt stellt der Leistung oder der Services für Menschen so. Und bauen dann sozusagen ja, wie soll man akquirieren? Also die suchen dann die besten Leute mit und ohne Branchenerfahrung, die aber hochkundenzentriert sind und mit diesen leistungsfähigen Daten dann arbeiten wollen. So, ganz anderer Ansatz. Die sind jetzt auch in Europa gerade unterwegs und die wachsen also wirklich gefühlt alle 4 Wochen um 10.000 Mitarbeiter, ja? So weltweit. Es ist gigantisch. Also daran siehst du auch mal, was für eine Geschwindigkeit da auf einmal entsteht, weil die einfach kommen und sagen, wir denken das einfach mal anders. Oder auch, es gibt zum Beispiel auch das ist ganz spannend, wenn du mal siehst, so in dem ganzen Construction, so in diesem Hausbaubereich, da gibt's, es gab zum Beispiel auch ein kanadisches Unternehmen, das ist sehr spannend, die haben gesagt, wir standardisieren den Hausbau maximal. Zum Kunden raus aber bieten wir die höchste Individualisierung an. Das heißt, du kannst wirklich, ich sag mal, mit deiner persönlichen Handschrift versehen alle Details dein Haus zusammenstellen. Im Hintergrund läuft das aber hochautomatisierter. Warum? Weil die halt sagen, und das sind alles Leute, die kommen aus dem Tech-Bereich, die haben im Immobilienbereich null Erfahrung gehabt, ja? So. Und was machen die? Die nehmen die Daten und anhand von Daten bauen die ein Geschäftsmodell zusammen, wo die sagen, daran können wir berechnen, wie wir das, was den Kunden nicht interessiert, weil das Haus muss sicher stehen, muss eine gute Bauqualität haben und so weiter, das nehme ich als gegeben an. Das automatisieren die maximal und machen aufgrund von Datenströmen, können die dann diese Individualisierung der einzelnen Häuser, ja, mit einer glatten oder rauen Oberfläche deines Wasserhahns, ein spezieller Farbton, der angemischt wird und so weiter, bauen die da eben für dich etwas zusammen, wo du sagst, ach krass, das hat noch keiner vorher gemacht, aber die kommen eben nicht aus dem Immobilienbereich oder aus dem Baubereich, sondern die kommen aus dem Technikbereich. Und die sind, also wenn du dir die Finanzierungsrunden auch anschaust, das ist astronomisch wirklich. Warum? Weil die eben vom Kunden ausgehen. Also die haben einfach mal geguckt, der Kunde will sich ja nicht mit technischen Baubeschreibungen auseinandersetzen. Ich möchte eine spezielle Oberfläche meiner Wand haben, und möchte dann, wenn ich aus dem Garten rausgehe, vielleicht da irgendwie eine Schräge haben, die in so einer Holzoptik ist und so, wo man sagt, das emotionalisiert den Kunden, wo der bereit ist, Geld zu bezahlen.
Ja, verstehe ich. Cool.
Ja.
Sebastian, wir kommen so langsam zum Schluss. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall aktuell das mal so zusammenfassen. Es muss zwei Dinge geben. Es muss noch mehr Daten müssen zusammengeführt werden. Also A, erfasst, aber vielleicht ist das auch schon der Fall, aber dann auch bereitwillig zusammengebaut werden. So, aber es braucht dann doch den Faktor Mensch, der sich da drauf setzt und sagt, was mache ich denn damit eigentlich? Und optimalerweise in einer sehr, sehr kundenzentrischen Betrachtung mit dem Wunsch und dem Streben, einen echten Mehrwert zu schaffen. Passt
Ja,
das so ungefähr?
das passt sehr
Wunderschön.
gut. Ja.
Wie sieht denn das in ein paar Jahren? Also du bist ja ein sehr, sehr positiver Mensch und visionärisch und möchtest darauf mit hinarbeiten. Hast du irgend so ein Bild im Kopf, wo du sagst, geil, guck mal, jetzt sind wir endlich an dem Punkt, den predige ich seit 10 Jahren, den finde ich jetzt schon mal ganz gut. Hast du sowas für dich mal kreiert? So ein Bild im Kopf? Zeitraum
Ja,
unabhängig.
ja. Also, und das ist auch einer der Gründe, warum es eben auch ich dieses Unternehmen Wachstumslotsen mit gegründet habe, weil ich fest daran glaube, bisher ist es ja sehr stark so, dass das immer von großen Akteuren, die entweder eine große Marktmacht haben, Amazon oder Google oder ähnliche andere, und oder mit sehr viel Geld eben auch ausgestattet, so einen Markt disruptieren können. So. Und was ich eben gemerkt habe, die Grundidee dahinter lässt sich wahnsinnig gut auch auf kleine Akteure übertragen und auch auf ganz andere Branchen eben auch. Ja? Also, wenn ich mich entscheide, eben als Unternehmen in eine bestimmte Richtung zu entwickeln mit einer spitzen Zielgruppe und diese Grundidee dahinter beherzige, dann bin ich fest überzeugt, dass wir in 5 Jahren auch darüber reden, dass zum Beispiel, ich sag mal, ein traditioneller Dachdeckerbetrieb, nehmen wir mal was ganz, ganz anderes, ja, so, in der Lage wäre, extrem kundenzentriert Mehrwerte zu schaffen, die er aufgrund von Daten, die er einfach theoretisch sowieso erhebt, sie aber in eine Struktur bringt und mit anderen Daten zusammenfügt, auf einmal Mehrwerte für ein größeres Datenpaket und damit Nutzen stiftet, aber auch selber davon wieder profitieren kann. So. Auch wenn ich vielleicht nur 50 Mitarbeiter habe. So. Oder ich bin ein lokales, keine Ahnung, habe eine lokale Manufaktur und sage eben, ich schaffe hier, keine Ahnung, kreiere einen besonderen Gin oder was auch immer. Also dass das sozusagen, ich sag mal, das Ganze sich so demokratisiert und für kleinere Geschäftseinheiten machbar wird, weil diese Grundidee dahinter, das ist eben meine Erfahrung bisher, auch in den vielen Unternehmen, die ich selber mit aufgebaut habe, gemerkt habe, die funktioniert immer, man muss sie nur entsprechend übersetzen. Und das ist eben nicht das Amazon, was es zwingend braucht, sozusagen, um dort einen ganzen Markt komplett auf links zu drehen. Weil das hat sich eben zum Beispiel bei Google, die haben ja auch immer wieder große Initiativen gestartet, auch im Immobilienvermittlungsbereich zum Beispiel, und haben trotz der Marktmacht und dem Geld, was sie da reingepumpt haben und der Daten, die sie auch haben, es nicht geschafft, einen neuen Standard in dieser Branche zu kreieren.
Ja, interessant. Dann möchte ich vielleicht nochmal dann abschließen mit einem wundervollen Zitat, das ich vor ein paar Tagen von dem Simon Sinek, den wir auch alle über den Golden Circle kennen, gelesen habe. Habe ich mich so drin wiedergefunden und wusste, dass das heute auch unser Thema ist. 100% of employees are people, 100% of customers are people, 100% of investors are people. If you don't understand people, you don't understand business. Ich fand das richtig gut. Ich glaube, es wird jetzt eins meiner Lieblingszitate, die ich so mit herumbringe. Und das trifft perfekt auf das, was du auch zuletzt gesagt hast. Gut, sagen wir jetzt, ne, wäre Google ein bisschen mehr Mensch, dann könnten sie das vielleicht geknackt. So, ne?
Und das ist also ein schönes Abschlusszitat, finde ich, Stefan, weil ich sage das immer so hier, so wenn ich in Deutschland unterwegs bin, immer so dieses Thema. Am Ende werden Geschäfte immer noch unter Menschen gemacht, solange es Menschen gibt. So. Und wenn ich das als Basis nehme, dann, und das als Ausgangspunkt auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist wirtschaftlich, weil du eben den Fokus auf den Menschen, den Kunden setzt, ist nahezu 100% wahrscheinlich.
So. Sehr schön. Prima. Ja. Tolle Schlussworte, Sebastian. Herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Toll, dass du mich mitgenommen hast auf die Reise in die Immobilien und deine Datenwelt. Und wie schön du doch die Demokratie auch siehst in der Datenwelt.
Hervorragend. Ja, gucken wir mal. Spannende Zeit auf jeden Fall.
Absolut. Herzlichen Dank. Bis bald.
Vielen Dank.
Tschüss. Bis dann.